Emre Can soll verlängern, Nico Schlotterbeck pokert, kommt jetzt Mr. X? Das sind die Abwehrpläne von Borussia Dortmund für den Sommer.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen. Ich bin nicht Linda Joy Sonnenberg, wie man unschwer erkennen kann und wahrscheinlich auch für diejenigen, die es hier als Podcast hören, ja schon mitbekommen haben. Ich bin Jonas Ortmann, BVB-Reporter bei der WAZ. Und ja, ich führe euch heute durch diese Folge und neben mir sitzt der Kollege, der immer noch verdauen muss, dass ich am Samstag das 1:0 von Nico Schlotterbeck vorhergesagt habe, Christian Wob.
Grüß dich, das ist richtig, aber ich komme langsam drüber hinweg.
Sehr gut. Wir wollen heute darüber sprechen, was im Sommer in der BVB-Abwehr so passieren wird. Es steht ein großer Umbruch an, aber die erste Entscheidung können wir hier im Podcast. Ja, wenn ihr es hört, ist es nicht mehr ganz exklusiv, aber wir können schon in diesem Moment exklusiv verkünden, dass der BVB mit Emre Can verlängern will. Und das hat jetzt auch Geschäftsführer Lars Ricken bei uns im Interview. Auch darauf können wir schon mal verweisen. Am Freitag wird es online gehen. Ein sehr, sehr ausführliches Interview, wo Lars Ricken seinen Plan mit dem BVB erklärt, seine Vision erklärt und eben auch bestätigt, Emre Can soll trotz der Kreuzbandverletzung bleiben. Er sagt im Zitat: "Es ist eine extrem bittere Diagnose für Emre und den gesamten Verein. Er ist nicht nur unter Niko Kovac, sondern auch unter Nuri Sahin und Edin Terzic schon der unumstrittene Kapitän unserer Mannschaft gewesen. Mit welcher Verantwortung er sich um seine Mitspieler kümmert, ist beeindruckend. Wir haben eine enorme Wertschätzung für Emre. Auch deshalb wollen wir ihn über den 30. Juni hinaus auf seinem Weg zum Comeback unterstützen und seinen auslaufenden Vertrag verlängern." Christian, was waren deine Gedanken gestern, als Lars Ricken das gestern so klar kommuniziert hat bei uns im Interview?
Ja, dass die Tendenz da ist, mit Emre Can zu verlängern, das war ja schon seit einigen Wochen, fast schon Monaten klar gewesen, auch jetzt unabhängig von seiner schweren Verletzung, die sich dann leider bei dem Bayern-Spiel eingehandelt hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das als wirklich sehr starkes Zeichen vom BVB empfinde und ja, dass der Verein seine Spieler nicht fallen lässt, das ist nicht selbstverständlich. Ich meine, wir hauen auch häufig auf diese Branche drauf. Aber wenn man da jetzt so einen Hauch von Menschlichkeit spürt in so einer Entscheidung, finde ich, ist das ein Signal, das der Verein da sendet. Und das gehört sich auch für so einen Verein wie den BVB, der für besondere Werte stehen möchte.
Ist natürlich nicht ganz vergleichbar, die Situation, aber mich erinnert das dann auch immer sehr schnell an die Konstellation bei Sebastian Haller, damals als Königstransfer gekommen und hatte sich ja dann, musste eine Hodenkrebserkrankung überwinden, wurde mehrmals operiert und auch da stand der BVB immer zu ihm. Und da finde ich auch, dass der BVB da ein starkes Zeichen setzt. Trotzdem gibt es auch die andere Perspektive. Du wirst sicherlich gleich nochmal darauf eingehen. Ja, es gibt auch Leute, die sagen jetzt, Emre Can hat in der Hinrunde schon einige Spiele verpasst. Und jetzt wird er auch über den Sommer hinaus fehlen. Und trotzdem ist das natürlich auch ein Kostenfaktor, zum Beispiel so einen Spieler zu verlängern. Wie stehst du zu dieser Situation?
Ja, die Entscheidung ist natürlich nicht völlig risikofrei. Also ich habe mir die Zahlen mal rausgesucht. Emre Can hat vergangenes Kalenderjahr, also von März bis März sozusagen, insgesamt 23 Spiele für den BVB verpasst wegen Adduktorenproblemen. Und man weiß ja, Muskelverletzungen, die können hartnäckig sein, die können sich lang hinziehen, die können immer wieder auftreten. Und jetzt auch bei einem Spieler, der 32 geworden ist im Januar, da ist jetzt nicht gesagt, dass er noch das Heilfleisch eines 23-Jährigen hat. Das heißt, da ist sowieso ein bisschen Risiko dabei, gerade bei Chans Verletzungsanfälligkeit. Aber ich glaube, dass dann vor allem eben diese Führungsfigur Emre Can Teil des BVB-Kaders sein soll und dass das im Vordergrund steht, eben einen erfahrenen Mann, der unter Jürgen Klopp, Massimiliano Allegri, Joachim Löw gespielt hat, der jetzt schon einer der Dienstältesten beim BVB ist, dass so einer als Orientierung im Kader ist für die ganzen jungen Spieler, die nachkommen. 3 aus der eigenen Jugend, 2 aus Südamerika, viele Entwicklungsspieler, die der BVB jetzt im vergangenen Sommer geholt hat, dass die einfach ja so eine starke Schulter spüren in diesem Kader, in der Kabine, ist, glaube ich, ganz wichtig für die Entwicklung auch des Vereins.
Du hast die Führungsfigur Emre Can gerade schon angesprochen. Emre Can ist jetzt seit 2023 Kapitän. Emre Can, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, Edin Terzic hat ihn damals zum Kapitän ernannt, hatte da eine Pressekonferenz in den USA gegeben. Wir waren beide damals dabei, als er dann ja der neue Kapitän von Borussia Dortmund geworden ist. Wie siehst du ihn als Kapitän, gerade als diese Führungsfigur? Was macht ihn da vielleicht auch aus, was viele Fans vielleicht sogar gar nicht wissen?
Ja, es wird ja immer in den Vordergrund gestellt, dass er für die Mannschaft so extrem wichtig sei. Und da gibt es vielleicht jetzt ein recht aktuelles Beispiel tatsächlich aus dem Wintertrainingslager in Marbella. Da sind ja einige Videosequenzen vom Teamabend der Mannschaft in einem Restaurant aufgetaucht, dann auch in verschiedenen Medien. Und es kam jetzt ehrlicherweise nicht ganz so gut an in der Mannschaft, dass da...
Verstehe ich gar nicht.
Das war natürlich, das waren 10, die waren jetzt völlig unverfänglich. Die saßen da halt da im Restaurant, aber es ist natürlich trotzdem so ein Hauch von Privatsphäre, den man sich als Profifußballer gönnen möchte. Und wie ich gerade schon sagte, das kam halt überhaupt nicht gut an, dass diese Bilder dann in der Öffentlichkeit waren. Und Emre Can ist dann halt als Vertreter der Mannschaft, hat sich der Sache angenommen, hat dann die Perspektive der Mannschaft auch gegenüber der sportlichen Leitung erklärt, dass das halt, dass das nicht gut war, dass den Leuten das nicht gefallen hat. Und das ist dann auch so nach außen hin dann, oder was heißt nach außen, also nicht öffentlich, aber zumindest dann an die beteiligten Personen auch so kommuniziert worden, dass das halt eine schwierige Angelegenheit gewesen ist. Aber das zeigt halt, wofür so ein Kapitän da ist, außerhalb von mit dem Schiedsrichter reden, vielleicht mal im Zweikampf dazwischen zu hauen, so auf dem Platz voranzugehen, sondern auch mal sich vor die Mannschaft in solchen Situationen zu stellen. Mhm. Und da, wie gesagt, ist Can hoch anerkannt. Ich meine, er hat als einer der wenigen Titel geholt in diesem Team. Er spielt seit 10 Jahren bei Vereinen von hohem Niveau, war in England, war in Italien, Liverpool, Juventus. Der weiß, was so ein Umfeld oder was so ein Verein bedeutet. Deswegen, ich glaube, der macht so seine Sache als Kapitän schon sehr, sehr gut.
Und auch das hören wir ja immer wieder aus dem Verein. Emre Can ist dann auch jemand, der, egal in welcher Situation, schon auch immer dann vor die Kameras tritt und dann auch schwierige Spiele teilweise erklärt. Das ist dann auch in Bergamo passiert, nach dem Ausscheiden, diesem 1-4 bei Atalanta, dass die Saison ja schon, ich glaube, jetzt auch nachhaltig nochmal brutal prägen wird. Denn in der Bundesliga ist der zweite Platz so ein wenig zementiert. Man hat zwar jetzt 11 Punkte Rückstand auf die Bayern, aber gleichzeitig eben auch schon ein ordentliches Puffer eben auf die Nicht-Champions-League-Plätze. Aber dieses Ausscheiden in Bergamo war halt schon nochmal jetzt der Punkt, warum die Saison auch, glaube ich, schon sehr viel negativer gesehen wird am Ende und auch analysiert wird am Saisonende, als es gewesen wäre, wenn man jetzt ins Achtelfinale, wenn man das Minimalziel erreicht hätte und dann gegebenenfalls jetzt, man hätte gegen die Bayern gespielt, dann hätte man gesehen, wie das ausgeht. Aber selbst da ein Ausscheiden wäre dann, glaube ich, für alle Seiten zumindest ein wenig akzeptabler gewesen, als wie es jetzt ist. Und Thema Bergamo, da ist dann ein Video aufgetaucht von Emre Can auch, wo die Mannschaft vor dem Gästeblock steht, der sich ja am Ende nochmal zumindest sehr viel Mühe gegeben hat, die Mannschaft zu unterstützen. Die Ultras waren ja nicht da, da hatten wir schon ausführlich vergangene Woche drüber gesprochen. Wie schätzt du diese Szene ein? Sieht natürlich sehr unglücklich aus, ist ein Video aufgetaucht, die Mannschaft steht vor dem Block und der Kapitän wandert hinten alleine so ein wenig ab und geht eben zum Interview.
Ja, unglücklich ist, glaube ich, schon das richtige Wort und mir fällt es dann auch mal schwer aus einzelnen Videosequenzen, die möglicherweise auch aus dem Kontext gerissen sind, von 5 Sekunden, da Rückschlüsse daraus zu ziehen. Das fände ich jetzt auch unfair Emre Can gegenüber. Wir wissen auch, dass es nach dem Spiel dann Verpflichtungen gibt, wie Interviews zum Beispiel, wo ein sehr straffer Zeitplan eingehalten werden muss, wo TV-Sender sehr, sehr viel Geld überweisen und dementsprechend auch irgendwie die Gehälter der Spieler bezahlen. Und dann gehört halt zum Job dazu, auch recht zeitnah zum Interview zu kommen, weil eine Stunde nach dem Spiel möchte ja im Fernsehen auch keiner mehr dann irgendwie die Bilder davon sehen. Deswegen, es gibt auch die Beispiele zum Beispiel in Kiel vor etwas mehr als einem Jahr, wo der BVB unterging tatsächlich und wo die Krise sich zuspitzte immer mehr. Da stand Can dann schon auch direkt vor dem Gästeblock und hat da mitdiskutiert. Wir wissen es von Fanabenden, wo Can immer ein gern gesehener Gast ist, wo er...
Und auch zuhört.
Und auch zuhört, Fragen stellt. Ich erinnere mich da auch an eine Szene in Marbella. Da gab es dann auch in so einer Kneipe den Teamabend. Da sind nicht so viele Fans mitgefahren, also es war recht überschaubar. Emre Can und Julian Brandt waren dann da. Und da saßen dann so ein paar Kinder mit Can am Tisch. Lass mich ganz schlecht einschätzen, vielleicht so 8, 9 Jahre alt. Und die hingen ja wirklich mit ganz großen Augen und Ohren an Can. Und er hat auch mal wieder gefragt, so wie es bei denen läuft und so. Und dann haben die so ein bisschen was von sich erzählt. Also ich glaube, das ist schon echt ein guter Typ so. Auch im Umgang mit Fans. Und deswegen fällt es mir dann schwer, da aus diesen Videos zum Beispiel da Rückschlüsse zu sehen. Auch wenn ich natürlich die Perspektive kapiere, das sieht nicht ganz geschickt aus in dem Moment.
Wenn wir dann das Thema vielleicht einmal abschließen wollen, deine Einschätzung, die richtige Entscheidung mit Emre Can zu verlängern oder verlängern zu wollen, es ist natürlich noch nicht fix. Die beiden Parteien müssen sich noch zusammen hinsetzen, aber ich glaube...
Die OP muss halt auch erstmal gehen und so. Da sind halt jetzt noch offene Fragen. Aber gehen wir erstmal davon aus, dass das dann so funktioniert, dann bin ich davon überzeugt, dass Can dann ja im Herbst zurückkommen wird. Natürlich wird er dann erstmal ein bisschen brauchen. Das sieht man auch, finde ich, jetzt nach seiner Rückkehr, dass er nicht derjenige ist, der sofort bei 100% wieder ist, sondern der ein bisschen braucht, um reinzukommen, der dann so ein bisschen diese Rückfälle hat und mit sich selbst ein bisschen zu sehr beschäftigt ist, statt der Mannschaft zu helfen. Das wird ein bisschen Zeit dauern. Ich glaube aber, dass er dann die verbleibende Saison, die er hat, da wird er auch auf jeden Fall dann auf die Spiele kommen, nach wie vor ein wichtiges Kadermitglied sein wird, dass er ja variabel einsetzbar ist, der theoretisch kann er sogar auf der 6 noch spielen, dass er einfach eine sehr gute Ergänzung ist, weil du ein hohes Niveau dann einfach einwechseln kannst für einen dann wahrscheinlich leistungsbezogenen, überschaubaren Betrag. Und du kannst ja diese erfahrenen Spieler jetzt auch nicht so einfach für günstiges Geld einkaufen. Also das ist dann schon wahrscheinlich die effizientere Lösung, mit ihm zu verlängern einfach. Obwohl man natürlich nicht weiß, obwohl es auch ein paar Fragezeichen gibt. Ne? Ich meine, über ihn wird ja auch immer sportlich, würde ich sagen, kontrovers diskutiert und das ist auch ehrlicherweise nicht zu Unrecht. Also ich glaube, wir sind uns ja beide einig, dass seit der Umstellung auf Dreierkette Can einen ganz wichtigen Part übernommen hat, gerade auch in der vergangenen Rückrunde und richtig gut war. Es gibt aber natürlich auch mehr ein paar Zahlen, die belegen, dass er eben dann nicht der Ausnahmespieler in dieser Abwehr ist. Das sind andere, das ist der Abwehrchef Waldemar Anton, das ist Nico Schotterbeck mit seinem Aufbauspiel. Da hat Can gerade bei den Pässen nach vorne dann eben doch Defizite. Seine Zweikampfquote ist nicht die beste von den BVB-Innenverteidigern. Da liegt er gerade diese Saison bei 53%, während Schlotterbeck und Anton bei 63% sind. Da ist er mit Benze Baini dann von den Innenverteidigern hinten. Also das sind schon auch Punkte, die man dann ansprechen muss in dieser Gesamtbetrachtung. Aber ich finde, wie gesagt, als Kaderergänzung und für die Breite und für die Erfahrung und als Eckpfeiler dieser Mannschaft sehe ich, dass es mehr Argumente für eine Verlängerung gibt als dagegen.
Einer, der ebenfalls braucht, ist Nico Schlotterbeck mit seiner Entscheidung, ob er jetzt verlängert oder nicht. Wir werden jetzt hier im Podcast nicht die Entscheidung verkünden können, denn die ist noch nicht gefallen. Das ist weiterhin der Stand. Der BVB wartet ja auf den Entschluss, auf ja auch das Bekenntnis von Nico Schlotterbeck. Macht er das oder macht er das nicht jetzt? Die Figur von Borussia Dortmund zu werden, dieses Gesicht der Zukunft. Aber wir wollen ja über die Abwehrkonstellation im Sommer sprechen. Und was würde es gleichzeitig mit der Verletzung von Emre Can, der Vertrag von Niklas Süle läuft aus. Auch das haben wir hier im Podcast schon öfter mal gesagt. Die Zeichen stehen auf Trennung, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Auch wenn es da neue Berateraussagen von Volker Struth gab, der ja gesagt hat, für ihn kann Niklas Süle, ich paraphrasiere jetzt, trotzdem noch einer der besten Innenverteidiger Deutschlands sein. Da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Aber was würde es bedeuten, jetzt auch noch Nico Schlotterbeck im Sommer zu verlieren? Oder besser gesagt dann zu verkaufen, wenn er seinen Vertrag nicht langfristig verlängert?
Ja, es ist schon so, dass der BVB auf jeden Fall gefordert ist auf dem Transfermarkt im Sommer, jetzt unabhängig von dem Schlotterbeck-Abgang eben, weil zumindest in der Breite des Kaders da Stellen frei werden, dadurch auch, dass Can jetzt noch einige Monate ausfallen wird. Also man muss da auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen für Spieler, die dann eine Soforthilfe sind, die schon eine gewisse Erfahrung mitbringen. Also da wird jetzt nicht das nächste 19-jährige Talent für die Innenverteidigung verpflichtet, das ist, glaube ich, schon klar. Wenn Schlotterbeck ja die Entscheidung trifft, dass er den Vertrag nicht verlängern möchte, dann wirft das Dortmund natürlich extrem zurück, sowohl in der Kaderbreite als auch in der Spitzenqualität des Kaders, keine Frage. Und ja, ich bin gespannt, worauf das dann hinausläuft, weil ich finde, jetzt gibt es inzwischen dann sogar immer noch die Diskussionsmöglichkeit, ja, gehst du nicht mit ihm dann einfach noch ins letzte Vertragsjahr, weil ohne deine A-Innenverteidigung am ersten Spieltag oder in der ersten Pokalrunde plötzlich dazustehen, ohne Perspektive, wie es dann weitergehen könnte, oder wann dann Spieler zurückkommen, möglicherweise von einer Verletzung, das ist natürlich auch ein extremes Risiko. Du hast von den gelernten, klaren Innenverteidigern dann Stand jetzt, wenn Schlotterbeck den Vertrag nicht verlängern sollte, wahrscheinlich nur Waldemar Anton zur Verfügung, der dann neben Benze Baini plus einem Talent spielt. Das ist jetzt nicht die komfortabelste Position. Und das könnte schon, obwohl natürlich Niko Kovac hohes Vertrauen in diese drei Spieler hat, kann das natürlich schon ein Risiko sein.
Und wir sprechen davon, dass sollte Nico Schlotterbeck den Vertrag eben nicht verlängern, ist eben auch die Frage, was für eine Ablösesumme würde man für ihn bekommen? Ich habe auch Stimmen gehört, die sagen, bei einem Jahr Restvertragslaufzeit, Nico Schlotterbeck hat eben bisher auch nur die U21 EM gewonnen, war auch noch lange verletzt. So richtig viel mehr als 30, maximal 40 Millionen wird es für den Spieler auch nicht geben. Und da muss man ja schon mal überlegen, du hast gerade richtig angesprochen, man sucht jetzt nicht das nächste Talent, sondern man sucht den nächsten gestandenen Innenverteidiger. Da muss man ja mindestens mal dieselbe Summe, wenn nicht sogar eigentlich mehr, investieren, um diese Qualität zu ersetzen. Gleichzeitig hat man das Champions League Achtelfinale verpasst. Der BVB hat eine Kurskorrektur direkt danach bekannt gegeben, im schlimmsten Fall. Das ist natürlich jetzt sehr schwarz gemalt, würden aber sogar 27 Millionen Euro fehlen. Und das ist dann schon brutal, wenn man dann eben zwei Innenverteidiger dieser Klasse im Sommer verpflichten müsste. Dann fallen ja eben auch für die Positionen, wo man sonst noch sucht, sehr viel Geld weg.
Ja, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Eigentlich bist du ja mit der Innenverteidigung, so wie du sie jetzt hast, auf dem Qualitätsniveau sehr, sehr zufrieden.
Und trotzdem relativ dünn aufgestellt.
In der Breite eben, weil du dich auf die Dreierkette als System festgelegt hast. Du hast diverse andere Planstellen, du weißt nicht genau, wie es mit Felix Metscher, mit Karim Adeyemi weitergeht. Du möchtest Serhou Guirassy ist weiterhin ein Abgangskandidat, da muss man mal schauen, was passiert. Es ist klar, die Devise, Kreativspieler zu verpflichten, noch für die Offensive, auch eher gestandene Leute. Klar, wenn jetzt da irgendwie das 18-jährige Supertalent zu verpflichten ist, dann wird der BVB einen Teufel tun, das nicht zu verpflichten. Aber es geht jetzt erstmal darum, Kaderqualität zu schaffen. Und das sind, wie du schon richtig sagtest, Millionen, die dir fehlen. Also von, wir sind mit der Innenverteidigung für die nächsten Jahre sehr zufrieden aufgestellt, bis hin zu, jetzt müssen wir plötzlich da nachlegen, einfach weil wir dieses Jahr gelernt haben, dass die Defensive die Basis für jeglichen Erfolg ist. Das würde die Kaderplanung natürlich extrem beeinflussen schon. Ne?
Mhm. Wollen wir nochmal schauen, wie siehst du so die Entwicklung von einem Luca Reggiani, von einem Filippo Mane, der sich sehr unglücklich verletzt hat im Spiel gegen Inter, war es, soweit ich mich erinnern kann. Das wäre ja auch eine große Chance für ihn gewesen. Die hat dann wiederum Luca Reggiani genutzt. Und er hat das Champions-League-Spiel gegen Atalanta gespielt. Ist natürlich ein wenig unfair, aber das Spiel war zu null. Mhm. Wie schätzt du die Chancen auch über den Sommer hinaus für diese beiden Spieler ein?
Es ist ja die klare Devise, die Mannschaft zu verjüngen, den eigenen Talenten wieder eine Chance zu geben. Und das sind jetzt zwei Kandidaten, die natürlich sehr, sehr nah dran sind. Problem bei Filippo Mane ist, er ist für das Alter schon sehr verletzungsanfällig gewesen, hat viele Spiele verpasst, ich glaube sogar ein komplettes Jahr im Übergangsbereich. Das ist etwas, was du nicht so leicht wieder aufholst, obwohl natürlich als italienischer U-Verteidiger das Talent unübersehbar ist. Der Körper, jetzt mal unabhängig von den Verletzungsproblemen, ist einer der fast dem Idealtypus eines modernen Innenverteidigers entspricht. Natürlich ist Spielpraxis, Spielaufbau, da hat er Luft nach oben. Das kann aber mit der Zeit natürlich noch kommen. Deswegen sehe ich das auch jetzt nicht so völlig risikobefreit, dass du ihn als absoluten Fixpunkt in diesem Kader hast. Sicherlich wird er seine Minuten bekommen, eine Rolle spielen, aber ich fände es falsch, als BVB jetzt mit ihm als Nummer 1 Innenverteidiger quasi in die neue Saison zu gehen. Das wäre viel zu risikoreich. Ja, und Luca Reggiani ist für mich so die positive Überraschung jetzt bisher dieses Kalenderjahres, weil das war jetzt ein Name, der nicht unbedingt bei allen auf dem Zettel stand, dass der einer der ersten ist, die dann aus dem starken U19-Kader Profiminuten sammeln. Er hat es da, finde ich, sehr ordentlich gemacht. Niko Kovac hat ihn sogar über den grünen Klee gelobt, was er häufiger mal macht bei jungen Spielern. Also da ist auch Potenzial unübersehbar. Allerdings tut man ihm da, glaube ich, auch keinen Gefallen, ihn jetzt direkt zu überfrachten mit Erwartungen. Der hat auch schon gezeigt, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, und die Zeit sollte man ihm auch geben, weil die Reggianis, die Manes, die Alberts, die Nassius, die werden den BVB nicht tragen durch die neue Saison. Das ist klar, das müssen andere tun, aber die können halt in ihren Momenten glänzen, wenn sie dann in den Vordergrund treten. Und auch da vielleicht der Vergleich zu den Jahren, die der BVB stark gemacht hat, damals. Natürlich war irgendwie so Ousmane Dembélé dann so ein herausragender Spieler, aber der konnte auch nur so herausragen, einmal weil er natürlich ein riesiges Talent ist, andererseits aber auch, weil es dann auch noch Mats Hummels, wobei Mats Hummels war in der Saison gar nicht mehr da, aber es gab ein stabiles Gebilde mit Aubameyang und so. Deswegen, ja, wir können nicht, oder der BVB kann nicht einfach alle jungen Spieler reinwerfen, nur um junge Spieler reinzuwerfen. Das muss wohl temperiert sein.
Hm. Vielleicht nochmal abschließen, um die Leute dann noch abzuholen. Du hast es gerade schon, ja, mehr oder weniger durch die Blume gesagt, aber kann man es so formulieren, der BVB sucht im Sommer gegebenenfalls zweimal Waldemar Anton 2.0?
Vielleicht ein bisschen jüngeren Waldemar Anton. Ja, aber das ist so die Devise jetzt gerade. Einer, der Erfahrung bereits mitbringt, der auf einem hohen Niveau nachgewiesen hat, dass er bestehen kann. Jetzt nicht der erfahrene Abwehr-Oldie und aber auch nicht der Jungspund, weil davon gibt es genug von den Jungspunden, sondern irgendwie so, ja, so als Profil Mitte 20 möglichst bezahlbar. Du hast gerade schon gesagt, gab einen Einnahmenausfall jetzt für den kommenden Sommer, obwohl das am Transferbudget natürlich nichts ändert. Aber das ist aber ehrlicherweise auch so ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, weil einem Spieler, der Mitte 20 ist, der ein gewisses Niveau hat, der bezahlbar ist, da sind dann auch 30, 40 andere Vereine wahrscheinlich in Europa dran. Also so einen erstmal zu finden und vom BVB zu überzeugen, das wird eine Mammutaufgabe im Sommer.
Mhm. Wollen wir vielleicht abschließen, wenn wir auf die Abwehr schauen, nochmal auf Rami Benzebaini schauen. Sein Vertrag läuft bis 2027. Da ist mir jetzt bisher noch von keinem Bestrebung bekannt, diesen Vertrag auszuweiten. Da wird man vermutlich ins letzte Vertragsjahr gehen. Hat bei Atalanta, brauchen wir nicht drum rumreden, einen schwarzen Tag erwischt, an allen Gegentoren beteiligt. Am schlimmsten für mich eigentlich das erste, wo er da relativ unnötig reingrätscht. Natürlich nicht mit Absicht, aber so dann für Scamacca oder Scamacca, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, auflegt. Insgesamt gebrauchter Tag, keine Frage. Da kommt ja noch der Ramadan dazu, den er aktuell praktiziert. Bis zum 20. März geht es, soweit ich weiß, darf er quasi zwischen Sonnenauf- und Untergang nichts essen und trinken. Oder praktiziert das eben, was heißt dürfen, das ist die Religion, die auch der BVB so respektiert. Aber die trainieren auch ganz normal mit. Natürlich wird durch die regulären Tests, die Spieler werden ja zum Beispiel alle zwei Tage, werden die Werte abgenommen und diese regulären Tests laufen auch bei den Spielern. Serhou Guirassy gehört auch dazu weiter und danach wird dann eben gesagt, wenn sie im roten Bereich sind, wird natürlich auf die Dosierung dann im Training geachtet. Aber insgesamt, ja, wird es jetzt auch am Samstag darauf ankommen, wird Rami Benzebaini sicherlich eine wichtige Rolle spielen müssen. Wie siehst du seine Perspektive beim BVB?
Ich bin mal gespannt, welche Rolle er Samstag spielt. Also wir hatten vorhin mal nachgeguckt, Sonnenuntergang in Köln am Samstag, so um 18.22 Uhr, 8 Minuten später wird das Spiel angepfiffen. Also ja, schnell eine Banane rein und ab dafür in der Optimalwelt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das dann in den Ernährungsrichtlinien eines Profifußballers entspricht. Also es wird interessant, wie Niko Kovac nachher auf der PK die Frage beantworten wird dazu. Ich sehe seine Entwicklung ehrlicherweise positiv, also er hatte, glaube ich, ein sehr schweres erstes Jahr in Dortmund, dass er jetzt als linker Innenverteidiger spielt, kommt ihm, glaube ich, entgegen und da ist er auf jeden Fall eine Verstärkung auch, weil man darf ja auch nicht vergessen, in der Zeit, wo Nico Schotterbeck fehlte, war die Abwehr eben aus Benzebaini, der als linker Innenverteidiger sich da festgespielt hat, das absolute Prunkstück dieser Mannschaft. Deswegen, ja, ich sehe seine Entwicklung erstmal positiv. Er ist aber natürlich auch nicht das Gesicht der BVB-Zukunft, so ehrlich muss man sein, weil er ja auch eben schon im gehobenen Fußballeralter ist, aber trotzdem, auch da gilt das Gleiche wie bei Can. Spieler, der halt eine gewisse Erfahrung mitbringt, ist auch als Eckpfeiler in dieser Mannschaft ganz wichtig.
Trotzdem muss man vielleicht auch da sagen, ich gebe dir recht, ich habe Rami Benzebaini gerade in unseren ersten Podcast-Folgen auch damals sehr hervorgehoben, denn ich finde, Schlotterbeck hat er schon wirklich herausragend vertreten, gerade in der Bundesliga. Jetzt muss man aber vielleicht auch sehen, wenn es dann auf das europäische Top-Niveau geht, ist er dann kein Spieler, der Borussia Dortmund weiterhilft? Oder wie siehst du das?
Ja, kann man schon sehen, so sehen. Du kannst aber natürlich als Borussia Dortmund, weil dann wärst du nicht Borussia Dortmund, sondern Bayern München, nicht nur Spieler haben, die dann auf dem absoluten Top-Niveau deine Unterschiedsspieler sind. Da hast du eben in Nico Schotterbeck zum Beispiel einen, aber das ändert ja jetzt nichts daran, dass du trotzdem in der Kaderbreite so jemanden wie Benzebaini bräuchte, weil wir sagen ja auch, wenn der BVB jetzt im Sommer einen gestandenen Mitte 20-jährigen Abwehrspieler holt, der wird ja nicht für die zweite Reihe kommen, sondern das ist dann klar jemand, der Stammspielerambitionen hat und der dann sicherlich, ja, Benzebaini seinen Platz in der BVB-Abwehr streitig machen soll. Also Stand jetzt, würde ich sagen, zum Saisonstart wäre es dann irgendwie im Idealfall Schlotterbeck, Anton plus Mr. X in der Innenverteidigung, also wenn der BVB sich das aussuchen könnte. Mr. X ist dann eben dieser Mitte-20-Jährige mit Erfahrung, aber ob man den dann findet und ob der dann auch wirklich sofort weiterhilft, das wird dann interessant. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass dann Niklas Süle plötzlich doch noch wieder mit einem neuen Vertrag da in dieser Abwehr.
Das glaube ich auch nicht. Man kann ja vielleicht auch nochmal erwähnen, Rami Benzebaini kam ablösefrei. Also zumindest auch da hat man jetzt nicht eine große Investition getätigt, um ihn dann vom BVB zu überzeugen, damals von der anderen Borussia
aus Gladbach. Ja, also der war ja als linker Verteidiger eingeplant, der war ja als Nachfolger von Rafael Guerreiro eingeplant. So ehrlich muss man jetzt sein, gerade offensiv ist er einfach nicht auf dem Niveau gewesen. Andererseits ist er natürlich recht, hat er viele Spiele gemacht, immer auf einem grundsoliden Niveau abgeliefert. Also es ist schon okay. Aber wie du schon sagtest, ist jetzt natürlich nicht der herausragende Spieler in dieser Mannschaft.
Dann lass uns zum Abschluss unserer knackig kleinen Folge hier nochmal auf ein positives Thema schauen. Am Wochenende hat Samuele Inacio sein Bundesliga-Debüt gefeiert gegen den FC Bayern. Schon sehr überraschend, für mich zumindest auf der Pressetribüne, als ich da plötzlich die Nummer 40 habe blinken sehen auf der Anzeigetafel. Inacio hatte jetzt auch einen Post unter der Woche abgesetzt, fand ich ganz lustig bei Instagram. Da ist er 9 Jahre alt oder zumindest im Kindesalter und trägt da schon ein BVB-Trikot in Bergamo. Die Hose Napoli, aber das Trikot schwarz-gelb, Borussia Dortmund. How it started, how it's going, hat er geschrieben. Also wie damals, jetzt läuft so eben jetzt. Wie schaust du so auf diese Entwicklung und was hast du dir ja auch bei dieser Einwechslung gedacht? Denn es war ja schon mutig von Niko Kovac, ihn in so einem Spiel einzuwechseln.
Aber bei der Einwechslung habe ich mir gar nichts gedacht. Da war ich so beschäftigt mit meinem Text, weil es ja ein bisschen heiß herging in der Schlussphase noch. Ja. Das ist eine dieser Geschichten, die der BVB unbedingt schreiben muss in dieser Rückrunde. Das ist die klare Devise gewesen, auch von der sportlichen Führung an den Trainer, vermehrt wieder auf Talente zu setzen, sie auch einfach mal reinzuwerfen. Ich finde es unabdingbar eigentlich für den BVB, dass wir diese Spieler jetzt in der Bundesliga sehen. Und sicherlich wird den Verantwortlichen da auch nicht die Reaktion verborgen geblieben sein vom Umfeld, von den Fans, ja auch von den medialen Nachfragen, welche Reaktion das dann auslöst. Nach dem Motto, ja, dann schmeiß sie doch mal rein. Der wird dem Spieler den Kopf abreißen, von den Fans wird niemand den Leuten den Kopf abreißen, einfach die Spieler mal reinzuwerfen. So. Und das muss die klare Marschroute für Dortmund sein jetzt in der Zukunft wieder.
Niko Kovac hat ihn ja sogar schon als die Zukunft dieses Clubs und sogar die Zukunft des italienischen Fußballs betitelt. Also eine Wertschätzung, die man von Niko Kovac jetzt auch nicht alle Tage auf Pressekonferenzen hört. Hat gesagt, das ist aus seiner Sicht ein Fantasista, also ein Spieler, der ja schon mit 17 Sachen auf dem Platz sieht, die andere mit 30 nicht sehen. Also ich persönlich war irgendwie bei dieser Beschreibung so ein wenig an Kevin De Bruyne erinnert. Aber das ist natürlich ein Vergleich, den wir jetzt hier nicht ziehen wollen und der ihm auch natürlich nicht gerecht wird. Sondern ich glaube schon, dass Inacio den Weg bei Borussia Dortmund machen wird. Und das wäre dann eben auch wieder so ein Spieler, wo man so einen Wert schaffen könnte und dann vielleicht auch nochmal wieder in vielleicht mittelfristiger Zukunft eine große Einnahme generieren könnte. Und ich glaube, mit den Worten verabschieden wir uns hier von unserer nächsten Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen. Schreibt doch mal rein, wer wäre vielleicht sogar ein Spieler, mit dem sich der BVB beschäftigen muss im Sommer in der Abwehr. Wie seht ihr die Pläne? Wie seht ihr die mögliche Verlängerung von Emre Can? Wir freuen uns wieder auf einen regen Austausch in den Kommentaren, der ja wirklich in den letzten Wochen sehr viel Fahrt aufgenommen hat, was uns sehr gefreut hat. Wir lesen da immer fleißig mit. Und ja, ich verabschiede mich hier von dir, Christian.
Vielen Dank.
Hört gerne rein auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, schwieriges Wort, für erste Mal hier an Linder Stelle und bei YouTube. Und wir verabschieden uns. Bis bald.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.